Offenbarung 1, Vers 1 bis 8. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes den sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Thron, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt in den Wolken des Himmels, und es werden ihn sehen alle Augen, und die ihn zerstochen haben, und werden heulen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. So, jetzt darf ich erst einmal fragen, können Sie mich rechts da hinten verstehen? Schlecht. Mehr kann ich nicht erreichen bei den akustischen Verhältnissen. Geht es hier? Soll ich leiser sprechen oder langsamer? Leiser? Geht es so, wenn ich noch leiser spreche? Schön. Na. Ach, also Gott kann Wunder tun, dass wir in so einer akustisch schlechten Halle was mitkriegen. Meine Freunde, in diesem Kapitel, das ich eben gelesen habe, da ist von Sachen die Rede, von denen man sonst in der Welt nicht spricht. Da die jungen Männer vom Posaunenchor, die haben zu mir rübergeguckt und gedacht, Mensch, was liest du uns da für Sachen vor? Ist wahr, nicht? Und da muss ich euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen. Da war eine sonnenbeschienene, heiße Straße, die führte nach Jericho. Und an der Straße saß ein blinder Mann und bettelte. Denkt euch, der arme Kerl, der hat nie die Schönheit der Welt gesehen. So eine schöne Stadt wie Leipzig, er konnte sie einfach nicht aufnehmen, nicht? Er sah nichts. Und da sitzt er in seiner Dunkelheit, bettelarm. Und eines Tages hört er, da kommen viele, viele Leute. Was ist das? Er horcht, er sieht's ja nicht. Ist da Militär oder eine Prozession? Er kann sich's nicht erklären und ruft, was ist da los? Und dann rufen ihm ein paar Leute zu, Jesus geht vorüber. Jesus von Nazareth geht vorbei. Erinnern Sie mich, dass ich leise spreche. Jesus von Nazareth geht vorbei. Und da geht dem Mann ein großes Licht auf. Jesus von Nazareth, ach, das ist Unsinn. Dies ist ja Jesus, der Messias. Der kann sich über mich erbarmen. Und da schreit er los. Ich kann jetzt nicht so schreien, sonst platzt der Lautsprecher. Jesus, du Davidsohn, erbarme dich über mich. Oh, ihr könnt die Geschichte selber nachlesen, wie es endlich dazu kommt, dass Jesus ihn holt und ihm die Hände auflegt. Und da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Er sieht zum ersten Mal die Wirklichkeit und er sieht vor allem das Angesicht seines Heilandes. Meine Freunde, wir sind von Natur in der Lage des blinden Mannes. Wir fühlen alle diese sichtbare Welt, das ist nicht alles. Diese dreidimensionale sichtbare Welt, das ist nicht alles. Wir fühlen, wir ahnen, es gibt Wirklichkeiten um uns her. Aber wir sehen sie nicht. So ein Bibeltext ist uns, klingt uns fremd. Und nun will uns doch Herr Jesus in diesem Text denselben Dienst tun wie dem Blinden. Er will uns die Augen auftun, dass wir die Wirklichkeit sehen, die über dieser dreidimensionalen sichtbaren Welt ist. In diesem Text tut uns Jesus die Augen auf, dass wir die ganze Wirklichkeit sehen, die ganze Wirklichkeit. Wisst ihr, ein ungläubiger Mensch, der mir neulich begegnete, sagte, er sei zu aufgeklärt, um glauben zu können. Da habe ich zu ihm gesagt, Sie sind zu blind, um die Wirklichkeit sehen zu können. Und der Herr Jesus will uns in diesem Worte die Augen auftun für die Wirklichkeit. Was hier drin steht, das ist nicht ausgedachte religiöse Literatur, sondern hier steht, das ist eine Offenbarung, die Gott Jesus gegeben hat Und der hat sie seinem Engel gegeben und der hat sie dem Johannes gegeben und der gibt sie uns. Hier ist nicht etwas, was sich einer aus dem Daumen oder aus dem Füllfederhalter gelutscht hat, sondern hier ist Offenbarung der Wirklichkeit. Zwischendurch spreche ich jetzt langsam genug und leise genug. Ach, wie tröstlich. Schreien Sie dazwischen, wenn ich zu laut oder zu schnell werde. Was sehen wir denn nun da? Das Erste, was uns gezeigt wird, wenn uns die Augen aufgehen, ist der dreieinige Gott. Mir sagte neulich jemand, ich habe einen anderen Gottesbegriff als Sie. Da habe ich gesagt, ich habe überhaupt keinen Gottesbegriff, sondern mir ist der lebendige Gott begegnet. Werfen Sie Ihre Gottesbegriffe, man getrost, über Bord. Hier geht's um die Wirklichkeit. Der dreieinige Gott, der Vater, der Heilige Geist und der Sohn. Der Vater. In Vers 8, haben Sie Bibel mit? Dieser Krachmaschine ist vom Teufel, aber Jesus ist stärker. Lassen wir uns nicht stören. Vers 8, ich bin das A und das O. Das heißt, das A war das erste Buchstabe im Alphabet und das Omega der letzte Buchstabe. Das heißt, ich bin der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr. Und der Vater begegnet uns noch einmal, Vers 4. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Meine Freunde, ich habe neulich mal überlegt, was habe ich eigentlich noch mit Abraham gemeinsam? Der trug lange Haare, ich habe eine Glatze. Ich fahre mit dem Auto mit 100 Kilometer Tempo und der ritt im besten Fall auf einem Kamel. Er wohnte in Zelten und ich wohne zu Hause oder in Hotels. Er verstand was von Viehzucht und trotzdem hier viele Landwirte sind, ich muss es beschämt bekennen, ich habe keine Ahnung von der Viehzucht. Ich kann zur Not eine Kuh von einer Henne unterscheiden. Sie verstehen also doch, ja. Was habe ich mit Abraham gemeinsam? Er trug ein weites Gewand, ich trage einen Stehkragen und eine Fliege. Er trug einen wallenden Bart, ich rasiere mich elektrisch und so weiter, nicht? Über uns jagen Düsenjäger. Abraham wusste nicht mal, was ein Düsenjäger ist. Was habe ich mit Abraham gemeinsam? Dass wir beide denselben Gott sprechen dürfen. Abraham wusste, man muss Angst haben vor Gott. Das weiß ich auch. Habt ihr Angst vor Gott? Und Abraham konnte nicht leben ohne Gott. Ich kann es auch nicht. Und Abraham wusste, Gott ist eine Handbreit neben mir. Er ist auch eine Handbreit neben mir. Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Als ich das neulich einem kleinen Jungen erklärte, da sagte er: Ist der liebe Gott so alt? So alt? Da habe ich gesagt: Denk mal, dabei ist er jünger als ich. Das heißt, er war und ist und kommt. Versteht ihr? Er ist jünger als ich. Oh, ich muss es so kurz machen, weil ich so langsam sprechen muss. Der Vater, der wird hier genannt, der Allmächtige. Da steht in griechischen Pantokrator, das heißt, der alles regiert. Meine Freunde, ich habe angefangen, im Gefängnis für mich die Offenbarung zu lesen. Ich hatte nicht silberne Löffel gestohlen, ich war um meines Glaubens willen im Gefängnis. Ich würde mich nie mehr aufregen und nie mehr Angst haben. Verstehen Sie das? Wenn wir das begriffen, dass Gott alles regiert, dann würde ich mich nie mehr aufregen und nie mehr Angst haben. So, und wir haben einen dreieinigen Gott, der Vater und der Heilige Geist. Das steht hier, wenn ihr eine Bibel habt, seht mal hinein, in Vers 4, die sieben Geister, die vor dem Throne Gottes sind. In Wirklichkeit gibt es einen Heiligen Geist. Paulus sagt, es ist ein Geist. Warum steht hier sieben Geister? Meine Freunde, die Offenbarung hat eine Bildersprache. Und in der Bildersprache der Offenbarung heißt sieben so viel wie vollkommen. Wir sind nicht sieben noch, wir sind zehner. Das ist die Zahl der Unvollkommenheit. Aber der Heilige Geist hat die Zahl sieben. Er ist ein vollkommener Heiliger Geist. Und die Freunde der Bibel weise ich auf Jesaja 11, Vers 2. Da steht, der Geist des Herrn, 1, der Geist der Weisheit, Vers 2, der Geist des Verstandes, 3, der Geist des Rates, Stärke der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Da sind die sieben Auswirkungen des Heiligen Geistes gezeigt. Versteht? Also, zur Dreieinigkeit Gottes gehört ein vollkommener Heiliger Geist. Meine Freunde, ich könnte doch mit so einem Mikrofon und in so einem schwierigen Saal nicht einen Menschen erbauen oder erwecken, aber es ist ein vollkommener Heiliger Geist da, der wirkt trotz dieser Radauapparate, trotz aller Schwierigkeiten, dass Menschen hier erleuchtet werden. Glaubt ihr das? Ich rechne mit. Und nun kommt die dritte Person des dreieinigen Gottes, der Vater, der Heilige Geist und jetzt kommt der Herr Jesus und der Sohn. Und wenn hier vom Sohn die Rede ist, dann geht dem Johannes das Herz auf Und meine Freunde, mir geht auch das Herz auf, wenn von Jesus die Rede ist. Im Himmel gibt's mal keine Schwierigkeiten mehr, wisst ihr? Da freuen wir uns, da machen wir Kirchentage. Wo Gott abwirkt und abwischen wird alle Tränen von unseren Augen, das kommt übermorgen dran. Der große himmlische Kirchentag. Und jetzt machen wir einen schönen irdischen in Leipzig. Also, wer ist Jesus? Das sagt uns die Offenbarung. Er ist erstens der, Vers 5, der treue Zeuge. Zeugen, das sind Leute, die vor Gericht aussagen müssen. Und es gibt falsche Zeugen, nicht wahr? Im Prozess Jesu gab es auch falsche Zeugen. Der Herr Jesus ist ein treuer Zeuge. Das heißt, dem kannst du glauben, was er sagt. Es kam einmal zu mir eine junge Studentin und sagte: Herr Pfarrer, ich möchte gern Christ werden. Aber wenn ich dann die Dogmen ansehe und den ganzen kirchlichen Apparat und was ich alles glauben soll, sie sagte wörtlich so, das kommt mir vor wie ein Bündel trockenes Heu und das soll ich fressen, das kann ich nicht. Da habe ich gesagt, Fräulein, das täte ich auch nicht. Ein Bündel trockenes Heu fressen. Aber passen Sie mal auf. Haben Sie mal von Jesus gehört? Ja, sagt sie. Glauben Sie, fragte ich, dass Jesus lügen kann? Und da überlegte sie einen Augenblick und sagte: Ich glaube, da sind sich alle einig, die eine Ahnung von Jesus haben, der lügt nicht. Oh, habe ich gesagt, Fräulein, Sie haben angefangen zu glauben, dass er der treue Zeuge ist. Es gibt keinen Menschen, dem ich das sagen würde, du lügst nie. Das wage ich keinem Menschen zu sagen. Fräulein, Sie sagen, Jesus lügt nie. Sie fangen an, ihm ihr Vertrauen zu schenken. Das heißt Glauben. Versteht ihr? Jesus Vertrauen schenken, dass er nicht lügt. Aber nun steht hier der treue Zeuge, ein Wörtlein im Griechischen, das heißt Blutzeuge, Märtyrer. Er ist der treue Märtyrer. Und sehen Sie, der Herr Jesus ist einer, der nicht nur geredet hat, sondern er hat was getan für uns. Er hat sein Leben in den Tod gegeben. Er ist der Blutzeuge. Damit werden wir aufgefordert, miteinander hinaufzugehen zu dem Berge Golgatha. Brüder, Schwestern, geht mit mir nach Golgatha. Seht in das edle Angesicht, davor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte. Seht die Dornenkrone, die das Gesicht zerreißen. Seht die Hände, die durchbohrt sind. Bleib stehen davor und sieh dir den gekreuzigten Mann an. Und dann frag mal, warum hängt der Sohn Gottes am Kreuz? Und die Antwort steht hier. Der treue Zeuge will dir bezeugen, dass er dich erretten kann und erretten will. Dass es ihm um dich geht. Oh Freunde, wir werden heutzutage nur noch pfundweise verkauft, Massenbetrieb. Bei Jesus nicht. Der treue Zeuge bezeugt, ich starb für dich. Und die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, von denen jeder persönlich geglaubt und erkannt hat, er starb für mich. Aber ich muss weitermachen. Der Herr Jesus ist nicht nur gestorben. In Vers 5 steht, er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist auferstanden als Erster. Und wir stehen auch auf von den Toten. Ich muss lachen, wenn ich dran denke, wie ich im Krankenhaus neulich einen Mann traf, der sagte, lassen Sie mich in Ruhe, ich glaube gar nichts. Da habe ich gesagt, das ist ziemlich belanglos, Mensch. Das hilft Ihnen nichts. Sie werden auferstehen am jüngsten Tage und vor dem Thron Gottes stehen. Da sagte er, das glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, darüber diskutiere ich nicht. Das können wir abwarten. Ob Sie, Herr Schulze, recht haben oder Gottes Wort, das warte ich ab. Aber ich weiß, dass Gottes Wort recht hat und die Toten auferstehen. Und wenn ihr mich fragt, warum ich das so felsenfest weiß, dann antworte ich euch, weil doch die Auferstehung der Toten bereits losgegangen ist. Der Erstgeborene ist bereits auferstanden, Jesus. Es hat schon angefangen, das steht hier. Mit Jesus hat die Auferstehung der Toten schon angefangen. Tolle Sache, nicht? Und nun werden wir mit diesem Worte hinausgeführt im Geist in den Garten des Josef von Arimathea. Habt ihr Fantasie? Seht den stillen Garten. Am Ende ist eine Felswand. Und davor stehen im Morgengrauen des Ostertages römische Legionäre. Kerle, die auf allen Schlachtfeldern gekämpft haben, die den Teufel nicht fürchten und den Tod nicht. Und auf einmal werden diese Kerle ohnmächtig wie eine zarte Jungfrau. Dazu gehört schon was, nicht? Denn es wird hell, der Stein fliegt von dem Felsengrab. Und das Letzte, was sie sehen, ist, der Tote kommt heraus. Wir reden nicht Märchen, wir reden von Jesus, der lebt. Ich hätte doch keinen Mut, vor so viele Leute hinzutreten, wenn ich mir was ausdenken müsste. Da würde ich sagen, denkt euch selber was aus. Aber ich habe die unerhörte erhörte Botschaft. Jesus lebt, er ist der Erstgeborene von den Toten. Und noch nicht genug damit. Er ist der Fürst der Könige auf Erden. Da ist von seiner Himmelfahrt die Rede. Vom Kreuz, von Auferstehung, von Himmelfahrt. Es gibt also Könige auf Erden. Sie haben manchmal auch andere Titel. Zum Beispiel Regierungsrat oder was haben sie noch? Ihr wisst Bescheid. Es gibt viele Könige, aber die sind alle Könige auf Erden. Das heißt, sie sind von Erde und müssen zu Erde werden. Und ihre Macht und Krone mit. Und sie haben ihre Legitimation von dieser Erde. Aber der Herr Jesus ist ein König, der hat seine Beauftragung nicht von der Erde, den hat Gott zum König beauftragt. Wenn wir uns alle Millionen Menschen der Erde vereinigen und sagen, wir setzen Jesus ab, dann lacht Gott laut und sagt, ich habe ihn zum König eingesetzt. Und da scheint es mir gescheiter zu sein, wir lassen ihn König sein, sogar in unserem eigenen Herzen. Wie wäre das? Wenn wir uns entschlossen, Jesus König sein zu lassen, nicht nur in der unsichtbaren Welt, sondern in deinem Herzen, in deiner Familie, in deinem Hause. Wenn ich jetzt mal sagte, sollen die aufstehen, die Krach haben, Streit haben, da ständen wir alle auf, nicht? Ja, lieben Freunde, wenn Jesus König wird, dann machen wir Frieden heute noch. Versteht? Er ist König über alle Könige. Wisst ihr, dass Jesus an jenem Tage der Himmelfahrt zurückging in die andere Dimension, in die unsichtbare Welt, die ganz nah ist. Aber es ist die andere Dimension und sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Das macht mein Herz so froh, dass ich manchmal vor Freude brüllen könnte. Und weil das nicht schön ist und nämlich ein Kantor nicht gefällt, dann sing ich's lieber. Siegesfürst und Ehrenkönig singt mein lieber Terstegen. Höchst verklärte Majestät, aller Himmel sind zu wenig. Du bist drüber hoch erhöht. Sollt ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen, wenn mein Glaubensaug betracht deine Glorie, deine Macht. Aber, lieben Freunde, jetzt habe ich noch gar nicht angefangen auszulegen, uns ist schon Viertel nach. Der Saal zwingt mich so langsam zu reden, dass ich euch vieles schuldig bleibe. Aber das Wichtigste muss ich euch doch sagen. Ich ging mal in Essen über die Straße. Da standen am Straßenrand zwei Bergleute, die erkennt man an ihren blauen Narben. Da sagt der eine, guten Tag, Pastor Busch. Da sag ich, kennen wir uns? Da sagt er, klar kenne ich Sie. Ich bin über 30 Jahre in Essen, da kennt man so ein Städtchen. Und da sagt er zu dem anderen jüngeren Bergmann, siehst du, das ist der Pastor Busch. Das ist ein ganz ordentlicher Junge. Nur, sagt er, er hat einen Vogel. Na, was würden Sie sagen, wenn Ihnen das einer erzählte, nicht? Ich ging also auch hoch, pflichtschuldig, und sage, erlauben Sie mal, wieso hab ich einen Vogel? Da sagt er zu dem anderen, also wie gesagt, das ist ein ganz vernünftiger Junge, ganz vernünftiger Junge, bloß er redet immer von Jesus. Mann, sage ich, das ist aber ein Lob, hören Sie. Kennen Sie Jesus? Siehste, sagt er, jetzt fängt er schon wieder an. Und da sagt der andere, der kannte Jesus gar nicht. Pastor Busch, warum reden Sie eigentlich immer von Jesus? Da habe ich ihm gesagt, ich habe 19 Jahre meines Lebens ohne Jesus gelebt. Na, das war danach. Mir soll keiner was erzählen. Bah. Freunde, das ist Schmutz und Schuld und... Nein, und dann fand er mich wie einen verlorenen Sohn. Und da fing mein Leben an. Und ich habe dem Bergmann gesagt, wenn ich dir das erzählen wollte, was ich an Jesus hab, dann stehen wir Weihnachten noch hier. Es war im August. Dann stehen wir Weihnachten noch hier. Aber meine Freunde, ich kann es Ihnen mit einem Satz sagen, was ich an Jesus habe. Hier steht es. Hier steht's. Prägen Sie sich den Satz ein. Er hat uns geliebt und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Das sagen wir mal zusammen. Aber auch die feinen Leute, sagt mal alle mit. Er hat uns geliebt und gewaschen. Na, also, ihr paar Tausend braucht auch ein Mikrofon, dass man was hört. Er hat uns geliebt und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Das kann ich jetzt nur so bezeugen. Da war mein Vater gestorben und meine Mutter stand mit 8 unversorgten Kindern da. Und als der Sarg hinausgetragen wurde, da fingen wir Kinder an zu weinen. Da sagte meine Mutter, eine wundervolle Frau, von der habe ich Theologie gelernt, mehr als von allen Professoren. Nehmen Sie nicht übel, Bruder Professor. Da sagt sie mit einer starken Stimme über uns 8 Kinder hin, Kinder, wenn wir jetzt keinen Heiland hätten, dann müssten wir schreien, dass die Stadt Frankfurt erfüllt würde mit dem Klagegeschrei. Aber wir haben einen Heiland und er hat uns lieb. Ich kann das nicht so wiederholen. In dem Augenblick war uns allen, als wenn der Sohn Gottes, der Mann von Golgatha, seinen roten Mantel um uns schlüge und uns einhüllte. Und wenn ich euch davon erzählen könnte, die Zeit ist zu kurz, wie man das persönlich erfahren darf, der mich so geliebt hat, dass er sein Leben für mich gab, der schenkt mir täglich, einfach in alltäglichen Dingen seine Liebe, so überwältigend. Es ist ein Abenteuer, mit Jesus zu leben, in diesem Strom der Liebe. Ein Mann, der etwas davon begriffen hat, hat überwältigt gedichtet. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Aber jetzt kommt's Wichtigste. Er hat uns gewaschen von den Sünden. Da steht das verhasste Wort, Sünde. Seid ihr Sünder? Ich habe mal eine alte Oma besucht. Und die war sehr christlich. Und da sagt sie, lesen Sie mir ein Bibelwort vor. Und da habe ich ihr vorgelesen, Römer 3, wir sind allzumal Sünder, die Oma hat genickt, und mangelndes Ruhmes, die Oma hat genickt. Da habe ich gesagt, Oma, ist das wahr? Sind Sie Sünder? Dann packen Sie mal aus. Da fährt sie auf und sagt, wer hat Ihnen was über mich erzählt? Das ist alles nicht wahr. Verstehen Sie, so ins Plenum hinein sind wir gern Sünder. Aber dann erfahren wir auch nicht, was es heißt, gewaschen von den Sünden. Eh du dich waschen lässt durch Jesu Blut, muss es dir im Gewissen brennen, ich komme in die Hölle mit meiner Sünde, wenn ich nicht gewaschen werde? Du kannst jeden gottlosen Tag nicht nochmal leben. Du kannst deine Übertretungen der Gebote nicht gut machen. Ich konnte meinen Vater nicht zum Leben erwecken. Komm, wir gehen nochmal. Und in jener Nacht ging es mir neu auf, was das ist. Dass da einer ist, der gut macht, was ich in Ewigkeit nicht gut machen kann. Meine Freunde, ich bin zu Jesus gegangen und habe ihm gesagt, ich bin so lieblos, ich lege meine Schuld vor dich hin. Und dann habe ich aufgeschaut im Glauben zu seinem Kreuze. Es quillt für mich sein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Habt ihr das nötig oder nicht, meine Freunde, gewaschen zu werden? Seht zu, wie ihr in die Ewigkeit kommen wollt vor den Thron Gottes. Aber es genügt ja nicht, vom Wasser zu hören. Man muss hingehen und es nehmen. Jesus hat uns gewaschen von den Sünden in seinem Blut. Erlauben Sie, da ich schon persönlich spreche, noch ein kleines Erlebnis. Meine liebe Mutter feierte ihren 80. Geburtstag. 8 Kinder und Schwiegerkinder und zahllose Enkel, 54. Das ist eine Sippe, das ist eine Sippe, nicht wahr? Und das war ein herrliches Fest, das war ein kleiner Kirchentag. Und dann standen, wie es in Sprüchen Salomonis heißt, ihre Söhne auf und priesen sie selig. Wir können alle reden, ich und mein Bruder Johannes, und da wurden Reden gehalten und der Mittelpunkt war, so eine Mutter gibt's nur einmal. Und dann war das Fest so zu Ende. Und da sagt mein Bruder Johannes, jetzt singen wir noch ein Lied und beten. Versteht, wir gingen auf den Höhen des Festes. Wir hatten sie gepriesen einen Tag lang. Und ich dachte, jetzt kommt so ein Lied. Nun danket alle Gott. Da überlegt sie einen Augenblick und dann sagt die alte Frau ganz leise, singt mir. Und dann sangen wir's, es ist ein Born, verzeihen Sie, lieber Kantor, es ist ein Born draus, heiliges Blut für arme Sünder quillt. Ein Born, der lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt. Es quillt für mich das teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Wir waren erschüttert und es ging uns auf, wenn ein kluger Mensch, dem die Augen aufgetan sind, nicht so ein Döser, Verbohrter, wenn ein kluger Mensch, dem die Augen geöffnet waren, vor Gott die Summe seines Lebens sieht, dann preist er nur noch eins, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, da man ihn ehret, mir dem Sünder zugehöret. Millionen Menschen, sage ich noch einmal, die an Kreuz und Auferstehung Jesu bewusst vorübergehen und sagen, es ist, lassen Sie es jetzt mal weg, es ist ganz schön, aber wir wollen und brauchen das nicht. Und da sagt unser Textwort zum Schluss, das geht nicht. Es kann kein Mensch auf Erden endgültig und für alle Zeiten an Jesus vorübergehen. Man kann ihm nicht immer weglaufen. Vers 8, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und es werden ihn sehen alle Geschlechter auf Erden. Ich freue mich drauf. Ich habe um Jesus gerungen und wenig gefunden, die ihn lieben. Und mein Herz entbrennt oft in mir, dass mein König so verachtet ist. Ich freue mich auf den Tag, wo die Schleier zerreißen und er kommt.